Polish Radio External Service.
Tu Warszawa, tu Polskie Radio. Hier ist Warschau. Sie hören den Auslandsdienst des Polnischen Rundfunks. Am Mikrofon begrüßt Sie Kamila Lutostańska. Dzień dobry. Gestern gedachte Polen des 82. Jahrestages des Ausbruchs des Warschauer Aufstands. Um Punkt 17 Uhr zur sogenannten Stunde W, dem Beginn des Aufstands, am 1. August 1944, heulten in der Hauptstadt die Sirenen, tausende Menschen standen auf Straßen und Plätzen für eine Schweigeminute still. Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen erinnerte die Hauptstadt an die Kämpfer der Heimatarmee und an die zivile Bevölkerung, die den höchsten Preis für den Freiheitskampf bezahlte. Auch unsere heutige Sendung widmen wir dem Warschauer Aufstand. Zunächst sprechen wir über die historischen Hintergründe, die militärischen und politischen Entscheidungen sowie über die Rolle der Sowjetunion. Anschließend besuchen wir das Museum des Warschauer Aufstands und gehen der Frage nach, wie der Alltag im kämpfenden Warschau aussah und wie das Museum die dramatischen Wochen des Sommers 1944 vermittelt. Am 1. August 1944 griffen rund 25.000 Soldaten der Heimatarmee zu den Waffen, um die polnische Hauptstadt aus eigener Kraft von der deutschen Besatzung zu befreien. Die Aufständischen kämpften 63 Tage lang gegen die deutschen Truppen. Anfangs hoffte man auf einen schnellen Erfolg und auf die Unterstützung der Roten Armee, die bereits das östliche Weichselufer erreicht hatte. Doch Stalin griff nicht ein und ließ den Deutschen freie Hand, den Aufstand niederzuschlagen. Am Ende lagen große Teile Warschaus in Trümmern, rund 200.000 Menschen verloren ihr Leben. Über die historischen Hintergründe, die militärischen Entscheidungen und die Folgen des Warschauer Aufstands sprach Joachim Czecierski mit dem Historiker und Publizisten Janusz Stetzner.
Am 1. August 1944 brach in Polen der Warschauer Aufstand aus. Zu den Waffen gegriffen haben damals 25.000 Soldaten der polnischen Untergrundarmee, Armia Krajowa. Die Widerständer kämpften gegen die deutschen Besatzungstruppen 63 Tage, bevor sie angesichts der aussichtslosen Situation kapitulierten. Die Hauptstadt wurde nach der militärischen Auflehnung fast völlig von den Nazis zerstört. Es sollte aber ganz anders kommen. Anfangs verzeichnete die Heimatarmee Erfolge. Man rechnete damit, dass die Kämpfe einige Tage dauern werden bis zum Anrücken der Roten Armee. Aber Stalin hat es den Deutschen erlaubt, den Aufstand zu unterdrücken. Im Studio begrüße ich unseren Kommentator Janusz Stitzner. Herr Stitzner, wieso brach der Aufstand aus?
Ich denke, er brach deswegen aus, weil die Mehrheit der Soldaten der Heimatarmee, der Untergrundarmee und die Mehrheit der Warschauer Bevölkerung ihn wollten. Es gibt immer wieder die Frage, wird aufgeworfen, war das nicht sinnlos, so einen Aufstand anzufangen? Am Ende eine völlig zerstörte Stadt, 200.000 tote Warschauer, etwa 16.000 tote Soldaten der Heimatarmee.
Aber war es das wert?
Natürlich eine berechtigte Frage, aber wir können sie nur beantworten aus der Situation damals heraus. Das ist das fünfte Jahr der deutschen Besatzung in Polen. Dessen, was überhaupt also passiert ist, während dieser Besatzungszeit, braucht man nicht mehr groß zu schildern. Einer, ich würde sagen, vor allem tiefen Demütigung der Menschen, die hier leben in diesem Land, nicht? Wo sie zu, also verurteilt sind, als Menschen zweiter Klasse, unter Menschen zu leben. Die Heimatarmee, die polnische Armee im Untergrund, die der polnischen Regierung im Exil untersteht, der legalen Regierung Polens, bereitet sich seit 4 Jahren darauf vor. Alles, was sie tut, geht darauf hinaus, diesen Aufstand zu beginnen. In der Situation, wenn die deutschen Truppen zurückweichen müssen und die Russen noch nicht da sind. Ja? Und man hofft auch, damals war eine realistische Perspektive, die sich nicht erfüllt hat, dass es zu einer Situation kommen kann wie 1918. Deutschland implodiert. Die Führung der Heimatarmee sah das kommen nach dem Attentat auf Hitler. Mhm. Es ist zwar misslungen, aber man sagte, wenn sie schon anfangen, gegenseitig umzubringen, dann ist wahrscheinlich dieses Deutschland schon langsam am Ende. Die Russen kommen näher. Wir wollen die Deutschen verdrängen, besiegen, auf während ihres Rückzugs und die sowjetischen Truppen als der Hausherr hier begrüßen, damit sie und ein freies Polen errichten.
Wieso weigerten sich die Sowjets, den Aufständischen Hilfe zu leisten?
Für Stalin hatte damals schon in seinem Tross polnische Kommunisten, die ihm völlig hörig waren, und das vor Augen das Ziel der Errichtung eines kommunistischen polnischen Staates. Er wollte mit der Exilregierung nicht mehr und mit der Heimatarmee nicht mehr verhandeln. Er wollte aus Polen ein kommunistisches Land machen. Etappenweise Volksdemokratie hieß es am Anfang, aber 1948 begann dann richtig der Stalinismus. Und für diese Heimatarmee war das wie eine griechische Tragödie. Egal, was ich tue, es endet mit dem Tod. Ja? Das heißt, bricht der Aufstand nicht aus, heißt es, sie haben den Aufstand nicht gewagt, sie haben letztendlich durch ihre Untätigkeit Hitler unterstützt. Bricht der Aufstand aus, dann heißt es, er ist ohne Verständigung mit der Sowjetarmee oder mit der sowjetischen Führung ausgebrochen. Er ist ein Aufstand gewesen, der nur der Machtübernahme durch die Bürgerlichen diente. Und deswegen, die Heimatarmee hatte eigentlich, jede Wahl war eine schlechte Wahl. Der Aufstand ist dann ausgebrochen am 1. August 1944, als man dachte, die Deutschen befinden sich wirklich auf dem Rückzug. Während dieser Zeit stabilisierte sich die Front und Stalin verlangsamte den Vormarsch. Erst der Prager Brückenkopf auf der anderen Seite der Weichsel wurde erst Mitte September eingenommen und dann standen ab Mitte September die russischen Truppen auf dem anderen Weichselufer und schauten nochmal zwei Wochen zu, bis der Aufstand endgültig unterging. Die Intensität der Kämpfe in Warschau glich der Intensität der Kämpfe in Stalingrad oder um die Eroberung Berlins 45. Die Stadt wurde praktisch zu einem großen Teil zerstört und das, was Sie gesagt haben, am Ende kam die Kapitulation am 3. Oktober 1944. Die Aufständischen durften als Kriegsgefangenen in Gefangenschaft gehen. Sie wurden hier nicht mehr als Banditen behandelt, die vor Ort erschossen werden. Diese Menschen gingen also in die Kriegsgefangenschaft. Die Bevölkerung wurde aus Warschau vertrieben. Die Stadt stand leer. Oktober, November, Dezember bis 16. Januar 45, 3,5 Monate lang war sie menschenleer und die deutschen Brand- und Zerstörungskommandos vernichteten die Stadt planmäßig, das heißt zündeten ganze Straßenzüge an, die noch standen, und dann sprengten die Ruinen. Wenn Sie sich vorstellen, am 17. kommen über die Weichsel die Russen, sie befreien in Anführungsstrichen ein Ruinenfeld, ist ja niemand dort mehr da. So, am 16. Januar, einen Tag vorher, wird noch die städtische Bibliothek in Warschau angezündet und in die Luft gesprengt. Die Zerstörungen sind gigantisch. Und natürlich möchte Stalin letztendlich, dass mit deutschen Händen Leute eliminiert werden, die sowieso im Widerstand geleistet hätten. Ja, darin besteht die ganze Tragödie. Und natürlich die Tatsache, dass man darüber nicht sprechen kann. Der Warschauer Aufstand in der Kette der großen nationalen Aufstände in Polen ein wichtiges Glied, das letzte Glied bis jetzt, nicht wahr? Der Kościuszko-Aufstand, der November-Aufstand, der Januar-Aufstand, dann kommen die Aufstände in Großpolen 1918 und die schlesischen Aufstände und der Warschauer Aufstand 1944. Das ist also die Kette der Aufstände. Und einerseits eine deutliche Markierung dessen, dass Polen sich in seinem Freiheitskampf nicht unterdrücken lässt und bis zum letzten kämpft. Und zweitens eine Warnung für die Zukunft.
Für die Zukunft, denn die Entstehung der Freiheitsbewegung Solidarność ist eine Schlussfolgerung aus dem, was geschehen ist. Vielleicht sollten wir keine bewaffneten Aufstände mehr machen, sondern auf friedlichem Wege unsere Freiheit erreichen.
Wenn Sie sich vorstellen, Jaruzelski fängt am 13. Dezember 81 das Kriegsrecht und es passiert nicht so wie in Deutschland, dass eine RAF in den Untergrund geht oder eine IAA wie in Irland, die dann Bomben legt, die auf Polizisten schießt, die Polizeistationen überfällt, die einen Bürgerkrieg entzettelt, sondern diese Solidarność erweist sich angeblich als schwach, sie lässt sich überraschen, verhaften, internieren, aber am Endeffekt dieser friedliche Widerstand mit Flugblättern, mit Parolen, mit Demonstrationen, mit anderen Formen des friedlichen Protestes bringt ein System des Kommunismus zum Einsturz. Und das ist auch eine Lehre aus dem Warschauer Aufstand gewesen. Deswegen zelebrieren wir ihn so. Deswegen ist er so wichtig für unsere Identität, nicht nur für die Lebenden, sondern für die Nachkommen. Ich denke, der große Anteilnahme der Warschauer Bevölkerung zeigte, dass für viele Menschen immer noch ein Bedürfnis ist.
Trotz Niederlage ist der Warschauer Aufstand Polens stolz. Wenn Sie in Warschau sind oder einen Ausflug in die Hauptstadt planen, dann sollten Sie unbedingt das Museum des Warschauer Aufstandes besuchen. Janusz Schüssner, vielen Dank für Ihren Kommentar.
Das war unser Archivgespräch über den Warschauer Aufstand und seine Bedeutung für das historische Gedächtnis Polens. Kaum ein Ort vermittelt die Geschichte dieser 63 Tage so eindrucksvoll wie das Museum des Warschauer Aufstands. Es zeigt nicht nur den militärischen Kampf, sondern auch den Alltag der Zivilbevölkerung, das Leben in Kellern, Feldlazaretten und zerstörten Straßen einer Stadt, die um ihre Freiheit kämpfte. Gemeinsam mit dem Historiker Paweł Brudek habe ich mich dort auf Spurensuche begeben.
Wir sind nun im ersten Saal im Museum des Warschauer Aufstands. Hier fängt die ganze Geschichte an.
Das ist einfach Anfang des Krieges. Also sehen wir hier die Trümmer Warschaus aus ersten Luftwaffeangriffen. Im September 1939 sehen wir die Karte Polens und der ganzen Angriff seitens Dritte Reich und Sowjetunion am 17. September 1939. Also haben wir auch verschiedene Fotos, ein bisschen versteckt in Form der Fotoplastikon und auch haben wir hier den großen Eiserne Monument, der symbolisiert Herzschlag Warschaus.
Das schlagende Herz Warschaus.
Das ist 63 Schläge pro eine Minute. Warum 63 Mal schlägt unsere Herz? 63 Tage dauert der Warschauer Aufstand, also das symbolisiert irgendwelche Fortsetzung des Lebens und symbolisiert eine Probe einfach zu überleben, die schrecklichste Epoche für Warschau.
Doch in dem Monument sehen wir einfach Löcher.
Es gibt verschiedene Löcher in dieser Metallfläche. Aus verschiedenen Löchern kann man hören verschiedene versteckte Klänge, also Schreien, Schüsse, Meldungen, Lieder. Vielleicht aus der Distanz sehen wir nur irgendwelche aus Metall gemachte stumme Elemente, aber dieser Element lebt und man soll das aus näherer Distanz kennenlernen.
Sind wir in einem anderen Saal?
Hier sehen wir die erste weiß-rote Fahnen, die polnische Untergrund, polnische Heimatarmee gehisst auf schon eroberte ehemalige deutsche Objekte. Um 5 Uhr nachmittags am 1. August 1944, 5 Uhr, das war sogenannte W-Stunde, W als Wybuch, Ausbruch 1944. In derselben Zeit zeigen wir natürlich die Filmchroniken, die illustrieren diesen schrecklichsten Moment für Geschichte Polens, wann sowjetische Armee näherten sich in der Richtung Weichsel und sie sind ziemlich sehr nah Warschau in diesem Moment, 20 bis 30 Kilometer. Je näher die Sowjeten Warschau sind, desto nervöser ist ganze polizeiliche SS-Apparatus und dieser Polizeiapparatus möchte natürlich Warschau als Bollwerk gegen Sowjet benutzen und ganze polnische Bevölkerung als natürlich militärische Kräfte verwenden, zum Beispiel für Befestigungen Bau, also Festung Warschau. Das ist jetzt die Name, die man benutzt. Warschauer Aufstand ist gegen diese Pläne und probiert einfach zu schützen, zu bewahren Warschau vor diesem schrecklichsten Schicksal als zweite Stalingrad, man kann sagen. Also sehen wir hier auf der Wand weiß-rote Armbinden, die polnische Soldaten Soldaten tragen. Diese Binden sind sehr wichtig für Polen. Sie signalisieren polnische Kombatantenrechte, sie signalisieren rechtlichen Status der Heimatarmee als reguläre Gegner. Natürlich, Goebbels Propaganda wird ganz in anderem Licht Polen zeigen. Man soll über Polen als Banditen sprechen, also gegen Banditen führt man ganz brutale Krieg ohne irgendwelche Unterschied zwischen Zivilisten und Kombatanten. In solcher Weise also Goebbels schon vorbereitete Möglichkeit, um Ermordung an polnische Frauen und Kinder zu zeigen, als Fortsetzung des normalen militärischen Kampfes. Krieg ist Krieg, das ist einzige Antwort des ehemaligen SS-Mann Erich von den Bach-Zelewski auf die Frage, warum man ermordete so viele Zivilisten in Warschau und in welchen Sinn, militärischen Sinn, das alles hatte. Auf die Uhr sehen wir diese 5 Uhr nachmittags. Und neben uns steht Druckerei, also Ort, wo hat man gedruckt die ersten Flugblätter, Zeitungen für polnische Bevölkerung. Das war während des Warschau-Standes bis 150 verschiedene Pressetitel, darunter wichtigste Tageblatt, Bulletin informacyjny, das war tägliche Auflage bis 28.000 Exemplare. Also das war selbst kleine Druckindustrie, die jetzt ermöglicht, irgendwelche Weise die Augen der Leute zu öffnen und einfach zu informieren, alle Personen, die damals in Warschau sind, was ist geschehen. Jetzt, wir befinden sich auf dem Territorium des neuen polnischen Staates, deren Grenzen sind einfach aufständische Barrikaden.
Gehen mal weiter.
In diesem Raum zeigen wir Replik von dem amerikanischen Bomberflugzeug Boeing B-24 Liberator. Das ist ziemlich gigantische Maschine. Ganze Replik ist gemacht im Maßstab 1:1, also Flügelspannweite, das ist 17 Meter. Gesamt, man kann sagen, das ist unsere Gedanke und irgendwelche Weise Dankbarkeit für alle Piloten aus Kanada, Australien, Südafrika, Vereinigten Staaten, Großbritannien und Polen natürlich, die in diesen 2 Monaten, August und September 1944, starteten in Italien, flogen über Warschau und abwerfen die Fallschirme mit Behälter und Nachschub aller Art für polnische Bevölkerung, aber natürlich Munition, aber in derselben Zeit Verbandsmaterial, Milch für kleine Kinder, Blut für Verwundete, für Krankenhäuser. Also das war einzige Hoffnung in irgendwelcher Weise, diese Luftbrücke für Warschau. Leider auch sehr viele Opfer unter diesen Alliierten, bis 130 britische Staatsbürger damals abgeschossen wurden und irgendwo in Warschau, aber auch unter Warschau stehen kleine Denkmäler für Piloten aus der ganzen Welt. Ich habe schon gesagt, Südafrika, also die Leute 8000 Kilometer von Warschau, auch über Warschau etwas für Polen gemacht haben. Im Fahrstuhl, wir benutzen auch verschiedene Klänge, also zum Beispiel das ist Hey Hopze, Bagenta Braun, das ist einer der berühmtesten Lieder der aufständischen Soldaten. Zweiter Stock unseres Museums, das ist hier Alltagsleben der ganzen Stadt hinter Barrikaden. Wir zeigen hier die Fotos, die illustrieren, aus welchen verschiedenen Baumaterialien diese Barrikaden gebaut wurden. Also private Möbel, irgendwelche Ziegelsteine, aber auch es gab Barrikade, wo benutzte man einfach Skulpturen der Nazi-Politiker. Hans Frank zum Beispiel, Skulptur stand in der Mitte. Also das war speziell gemacht, um zu irritieren, zu Nervosität unter den Deutschen verursachen. In derselben Zeit Waffe, verschiedene Wiener Art und die Fotos aus der Werkstätte, wo die polnische Handwerker organisieren einfach in primitiven Bedingungen eigene Manufaktur, wo produziert man Maschinen, Pistolen, verschiedene Katapulten auf Molotow-Cocktaile und Handgranaten. Das ist natürlich gigantische Arbeit und damalige Arbeiterwelt Warschaus, das ist ein Fundament, meiner Meinung nach, dieser ganzen Stadt. Nicht nur in militärischen Weise natürlich, weil diese ganze Stadt arbeitet und sehr schwer arbeitet. Das ist natürlich Kampf um Wasser zum Beispiel. Man soll 200 Brunnen einfach ausgraben in Hofe der Gebäude. Das ist natürlich sehr schwer in der Stadt. Die Wasseranlagen und Pumpen sind geschlossen durch die Deutschen. Also die Leute müssen einfach Wasser auf irgendwelche andere Weise finden, später kochen und später natürlich irgendwelche Weise zu organisieren Punkte, wo durch ganze Tag die Soldaten, die Verwundete, die Zivilisten müssen sich irgendwelche Weise teilen und zwischen dieser Uhr und dieser Uhr, es gibt zum Beispiel Wasser nur für diese Kategorie der Leute. In derselben Zeit natürlich Küchen. Es gibt 15 verschiedene Kategorien der Feldküchen seitens der Kirche organisiert, seitens zivile Organisationen. Wir müssen sofort 1000 Suppen zum Beispiel kochen für alle Personen aus dieser Gegend zum Beispiel. Auch Milch für kleine Kinder, das ist ein gigantisches Problem. Polnischer Untergrund informiert die Alliierten, dass wir werden sehr dankbar sein, wenn die englisch-amerikanischen Bombenflugzeuge werden abwerfen Milch in Dosen für kleine Kinder, spezielle Abwürfe für Kinder in Warschau. Also man muss die ganze Zeit nur über das denken, nicht über Kampf, nicht über die Deutschen, sondern über solche gigantische Alltagsprobleme.
Wie hat man sich mit den Alliierten kommuniziert?
Natürlich Rundfunk. Polnischer Rundfunk Blitz, Błyskawica funktioniert seit 8. August und natürlich es gibt englischsprachige Teil dieser Rundfunk. Jan Nowak-Jeziorański ist Speaker und polnische Kurier, der fließend Englisch spricht, organisiert das zusammen mit John Ward. John Ward, ehemaliger britischer Pilot, Kriegsgefangene, der ist natürlich geflüchtet von Gefangenenlager und ist einfach beim Aufständischen zusammen als Berichterstatter der BBC, British Broadcasting Company in London, also er direkt in englischer Sprache informiert Winston Churchill und London, was ist die Lage in Warschau. In derselben Zeit auch, wir können durch Rundfunk geben Bestätigung für die Piloten, dass, ja, wir haben diesen Abwurf bekommen. Nicht die Deutschen, sondern wir, also man kann diese Dankbarkeit ausdrücken und diese Piloten hören das. Aber natürlich, sie können nicht antworten uns. Also hier sehen wir diese primitivste Ofen, Kohlofen, die man benutzt damals im Hof, verschiedene Versorgungspunkte, private oder Siedlungsküchen für Soldaten nur, wo Zivilisten konnten absolut nichts zu essen bekommen. Kochgeschirr verschiedener Art. Natürlich, man damals hat gegessen sehr primitive Sachen, zum Beispiel sogenannte Spucksuppe gemacht aus dem einfachsten Getreide, einfachsten gekochten Saat. Diese Saat, man muss sehr oft spucken einfach, war nicht gut gekocht, aber das war einzige heiße Suppe in der ganzen Tag. Also in diesem Saal, wir konzentrieren sich auf die deutsche Sicht, diese ganze Situation, also Propaganda gemischt mit Aussagen der Berichterstatter, Fotos aus den Straßenkämpfen, Goebbels Propaganda, natürlich Filmchronik, sogenannte deutsche Wochenschau, die soll zeigen für deutsche Publikum ritterliche Kampf der deutschen Wehrmacht gegen polnische Banditen, natürlich, also alles war propagandistisch gezeigt und schwarz-weiß, natürlich, das war wie irgendwelche Hollywood-Filme. Man kann sagen, in derselben Zeit natürlich die Klänge, das ist Lied, Panzerlied, Panzersoldaten der deutschen Wehrmacht einfach singen über fantastische Perspektive, um für Deutschland zu sterben. Natürlich die ganze Form, diese ganze Lied, sehr ähnlich wie sympathische, harmlose Lieder aus Pfadfindertum beim Feuer irgendwo mit
Klängen. Ja, genau, ganz fröhlich.
Tamten zahlen, ja, dann zahlen.
und Fotos verschiedene deutsche Inschriften, Werbungen, zahlreiche Geschäfte, zahlreiche Straßen, Bahnen und Fragmente der Stadt total geschlossen für nicht deutsche Bevölkerung, weil hat man solche Begriffe damals verwendet. Juden sind versteckt in Ghetto, aber Polen auch haben nicht ganz freie Möglichkeit, um zu bewegen auf Warschauer Fläche. Es gibt sogenannte deutsche Wohnbezirk, wo absolut verboten ist Eintritt via Polen. Alles man muss auf Deutsch übersetzen, also alle Namen der Straßen, sehr oft diese Name ist ganz anders wie in polnischen Zeiten. Zum Beispiel Platz Józefa Piłsudskiego, jetzt ist Adolf Hitler Platz einfach. Dort das ist ein Teil des Museums, wo wieder probieren wir diese symbolische Sprache zu benutzen. Also das symbolisiert Friedhof. Wir sehen Magazine, Exponate, die sind einfach in Fußboden. Diese Exponate sind in Form des Sammelgräbe. Wir sehen die Fotos, wir sehen natürlich den Leuten, die irgendwo einfach verschwanden in Warschau. Ziemlich bis 70% aller Opfer der Pazifikation des Warschauer Standes, das sind Personen, die anonym gegraben sind. Sie haben keine Inschriften, niemand weiß, wer ist das. Durch ganze Zeit bis heute führen wir eine Aktion. Wer weiß, natürlich, wer hat gesehen Personen, die wir haben nur auf letzte Fotos zum Beispiel. Und diese Aktion gibt uns auch kleine Erfolge natürlich. Das ist noch möglich, irgendwelche Geschichte zu beenden, irgendwelche Daten zu ergänzen, und das ist ein bisschen optimistisch in diese ganze Tragödie.
Das war's in der heutigen Sendung. Am Mikrofon verabschiedet sich Kamila Lutostańska. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Aktuelle Informationen aus und über Polen. Informativ und in deutscher Sprache. Täglich live. aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf Mittelwelle auf 1386 kHz um 18.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do suschenja. Wir hören uns.